Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
In 15, je nach Zielweise 16 Bundesstaaten der USA gab es Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl. Das große Thema heute, der Super Tuesday, so nennen die Amerikaner das ja schon lange. Und Donald Trump hat dem jetzt nochmal eine neue Bedeutung mitgegeben.
They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one.
Tja, Donald Trump, für den es ja in der Tat super lief, weil er eigentlich alle diese Vorwahlen, Sie haben es angedeutet, bis auf die in Vermont für sich entscheiden konnte mit Blick auf die republikanischen Delegierten. Gibt es jetzt irgendeinen ernsthaften Zweifel, dass Donald Trump am 5. November der Präsidentschaftskandidat der Republikaner sein wird?
Wenn er vorher nicht irgendwie noch vor Gericht kommt und das schwierig wird, dann nein, dann ist es ein kompletter Durchmarsch und dann wird es sogar historisch früh, also schon am nächsten Dienstag, könnte er die Mehrheit der Delegierten, es müssen 1215 Delegierte sein. Und übrigens werden die Delegierten als einzelne Personen erst in den jetzt folgenden 50 Staaten bestimmt über eigene Conventions, über eigene parteiinterne Treffen. Also es ist nicht so, dass jetzt gleich irgendwie Namen gesetzt werden. Genau.
Ja.
Aber dennoch, es müssen 1215 Stimmen sein und er ist schon bei über 995. Das heißt, mit den jetzt noch folgenden Vorwahlen über die nächsten anderthalb Wochen wird er das soll voll haben.
Mhm. Viele haben sich ja, ich würde sagen, bis eben gerade gefragt, Nikki Haley, die einzig verbliebene Kandidatin auf der republikanischen Seite, die, wie gesagt, jetzt nur einen Bundesstaat gewinnen konnte. Warum macht sie eigentlich weiter? Es gibt jetzt erste Berichte vom Wall Street Journal, die gerade reingekommen sind. Die Agenturen melden es, dass sie wohl in ihrem Umkreis, in ihrer Familie gesagt hat, sie ziehe sich zurück. Im Prinzip erwartbar und auch konsequent?
Ja, erwartbar, aber sie will nochmal oder wollte nochmal durch ihren Wahlkampf auch zum Ausdruck bringen, dass diese republikanische Partei noch nicht komplett umgekippt ist. Jedenfalls nicht in den Grundfesten. Wir erleben im Kongress jetzt fast täglich, wo auch noch das Geschachere zur Ukraine-Hilfe, Israel-Taiwan-Hilfe weitergeht, dass die Partei im Kongress, besonders im Repräsentantenhaus, sehr wohl schon umgekippt ist und Trump hörig ist. Das ist eben noch ein Wettstreit, einen Kampf um die Seele der Republikanischen Partei gegeben hat. Man muss aber dazu sagen, dass Nikki Haley auch erzkonservative Politikströme vertreten hat und vertreten würde. Die wären gar nicht so unähnlich gewesen wie die von Donald Trump. Aber sie hat zum Beispiel nicht den Abbau der amerikanischen Demokratie an erster Stelle gesetzt. Und das war ihr, glaube ich, nochmal wichtig, dieses Zeichen zu setzen.
Ich meine, ich habe unter anderem, glaube ich, auch von Ihnen gelernt, dass Nikki Haley vielleicht länger im Geschäft bleibt, auch sozusagen entgegen aller Erwartungen und aller Chancen, dass das noch was werden kann über diesen klassischen Weg, nämlich eben Vorwahlen zu gewinnen und dann am Ende Delegiertenstimmen, weil da das Kalkül drinstecken könnte, na was ist denn, wenn dieser Donald Trump bei diesen ja wirklich noch zahlreichen juristischen offenen Fragen, die da sind, Verfahren, die gegen ihn laufen, verurteilt würde, um dann im Prinzip so als die verbliebene Reserve bereitzustehen. Wäre das dann, also wie gesagt, wir beziehen uns jetzt auf einen Bericht des Wall Street Journal, ist es jetzt noch nicht vielleicht hundertprozentig sicher, dass es so ist, dass Nikki Haley sich zurückzieht, aber wäre dann das damit komplett vom Tisch? Also noch mehr Sicherheit, dass Trump es wird?
Also es müssten mehrere Dinge passieren, die jetzt immer unwahrscheinlicher werden. Das erste müsste sein, dass die Prozesse, die gegen Donald Trump anstehen, und zwar die nationalen Prozesse, das sind jetzt die Prozesse um zum Beispiel die Taten von Donald Trump um den 6. Januar herum, die müssten quasi noch vors Gericht gebracht werden. Wir haben in den letzten paar Tagen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, dass sich das Supreme Court, der oberste Gerichtshof, jetzt doch dazu durchringen wird, über die Frage der Immunität des ehemaligen Präsidenten zu entscheiden und der dadurch den ganzen Kalender, der gerade dieser Prozess, den diesen Prozess angeht, nach hinten schieben würde und vermutlich so nah an die Wahl bringen würde, dass es nicht mehr zum Prozessauftakt kommt. Und insofern scheinen über diverse Optionen, jedenfalls gerichtlicher Art, Donald Trump weniger gefährlicher zu werden, als wir das noch vor ein paar Wochen gedacht haben. Und das andere wäre, die Republikanische Partei müsste ihre Satzung ändern. Und die Republikanische Partei müsste sagen, sie geht auf einen offenen Parteikampf. Aber jetzt nochmal, einen offenen Parteitag. Aber jetzt nochmal, wie sieht ein solcher Parteitag aus? Und die Historiker in uns, die sich an den Parteitag 1968 bei den Demokraten erinnern, die wissen, dass da Chaos und Gewalt herrschte, als die Demokraten auf einmal einen offenen Parteitag anstrebten. Denn da würden auf einmal auf jetzt republikanischer Seite in Milwaukee 1215 MAGA-Republikaner sitzen, die ihren Mann haben wollten und die nichts mehr wollten als diesen Mann. Denn
MAGA-Republikaner?
Das sind die Make America Great Again-Amerikaner. Also das sind die wirklich glühenden Verehrer von Donald Trump, der für sie wie der Chefideologe in Person dasteht. Und dann begibt sich auf einmal, nehmen wir an, er ist im Gefängnis, und dann begibt sich auf einmal auf die Bühne eine Nikki Haley. Was passiert dann in einem Land und in einer Gesellschaft, in der 23% der Amerikaner am Ende des letzten Jahres in einer New York Times-Umfrage gesagt haben, sie halten politische Gewalt, wenn es gebraucht werden würde, für gerechtfertigt. Wir erinnern uns an die Bilder des 6. Januar. Mhm. Es ist alles schon mal da gewesen. Also das wäre ein Kalkül, was die Republikanische Partei mit einbeziehen müsste und dann entscheiden müsste, ob sie einen offenen Parteitag wollen und wie sie da verfahren. Und als letzten Punkt, die amerikanische Verfassung hat keinerlei Regeln dafür, ob ein möglicher Präsidentschaftskandidat aus dem Gefängnis weiter eine Kandidatur betreiben kann oder vielleicht auch aus dem Gefängnis regieren kann.
Das Verrückte ist ja, wir haben ja im Prinzip vor 4 Jahren schon mal in einer ähnlichen Situation uns befunden, dass da auf einmal dieser Donald Trump aufkam. Da hat es ein bisschen länger gedauert, das war nicht ganz so schnell so klar, aber wo es dann ja auch irgendwann deutlich wurde und sich eigentlich alle nur gefragt haben, wie kann das sein? Ich bin nicht besonders kreativ. Ich komme mit dieser Frage 4 Jahre später. Aber eigentlich hat sie sich eigentlich noch mal massiv verschärft, weil man hat ihn ja jetzt auch wirklich viele Jahre aktiv politisch erlebt. Das heißt, sie wird eigentlich noch viel größer. Wie kann das sein?
Also 2 Dinge, die mich etwas schockiert haben in der letzten Woche. Die New York Times und Siena College haben noch mal eine groß angelegte Umfrage gemacht über die letzten 10 Tage und haben 2 Dinge gefunden, die mich relativ überrascht haben. Erstes Mal, Donald Trump führt vor Joe Biden mit ungefähr 5 Prozentpunkten. Und die Statistiker unter uns wissen, naja, 2 Prozentpunkte kann man hier und da abrechnen. Das ist die Fehlerquote, aber 5%, das ist dann schon ein starkes Stück. Und das andere, was bei rauskam, ist, dass die Menschen das Gefühl hatten, dass die Politik Donald Trumps ihnen mehr geholfen hat als die von Joe Biden. Und das scheint doch zumindest faktisch zu konterkarieren, was Joe Biden über die letzten 2,5 Jahre, fast 3 Jahre versucht hat durchzubringen, nämlich eine Politik zu machen, die amerikanische Mittelschicht wieder stärkt. Nach der Finanzkrise 2008, nach den schweren Jahren 2010, nach der Pandemie, all die Dinge, die auf die amerikanische Gesellschaft, aber eben auch auf die amerikanische Wirtschaft so verheerende Auswirkungen hatte. Und unterm Strich geht es der amerikanischen Wirtschaft, sie boomt so gut wie nie. Also, oder so gut wie jedenfalls in modernen Zeiten vor der Finanzkrise nicht. Und das scheint nicht beim Wähler anzukommen. Das scheint der einzelne Wähler, der immer an die Frage von Ronald Reagan denkt, are you better off now than you were 4 years ago? Geht es Ihnen jetzt heute besser als vor 4 Jahren? Da denkt eben inzwischen eine ziemlich stabile Mehrheit daran zurück, wie schön in Anführungszeichen es doch unter den Trump-Jahren waren, weil es da Steuererleichterungen gab und weil insgesamt unterm Strich vom Gehaltscheck zum Beispiel mehr Geld blieb. Mhm.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur zu Gast heute, die deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver-Ashbrook. Wir haben jetzt auch schon die ganze Zeit weiter diskutiert, eigentlich mit Blick auf diesen Super Tuesday und die Folgen. Eigentlich letztendlich genau entlang dieser Frage, wie kann das sein? Und Sie haben ja gerade angesprochen, diese politische Bilanz des Joe Biden, des Mannes, der damals quasi den Scherbenhaufen des Donald Trump übernommen hat, wo man auch dachte, ja, das ist eben dieser hemdsärmelige Mainstream-Demokrat, keiner, der jetzt die Leute irgendwie mit zu viel Woker-Politik verunsichern könnte, sondern ganz klassische Politik, fast geradezu Sozialpolitik betreibt, Ausgabenpolitik. Jetzt frage ich mich, ist das dann die rosarote Brille der wohlmeinenden journalistischen oder auch wissenschaftlichen Beobachterinnen und Beobachter, dass man sagt, das ist doch eine super Bilanz, wenn es bei den Leuten nicht ankommt. Ist die Bilanz da möglicherweise doch gar nicht so super oder ist das ein Wahrnehmungsproblem vor allem?
Es sind zwei Dinge. Ich glaube, es ist ganz klar ein Wahrnehmungsproblem. In den USA erleben wir seit, das ist jetzt nicht neu, seit 20 Jahren eine behende und sich beschleunigende Spaltung der Medienlandschaft. In den USA stirbt statistisch gesehen jede Woche zweieinhalb Lokalzeitungen. Auch natürlich die sozialen Medien haben insofern Überhand genommen, als dass, ne, da, wo wir Demokratie lernen oder Kompromissfähigkeit. Kompromisse sind natürlich jetzt im US-Zusammenhang ein Schimpfwort oder wie man im Amerikanischen sagen würde, ein Four-Letter-Word. Dieser Nahkampf am Menschen, dass wenn sich Leute zurückziehen in die sozialen Medien, hilft dann natürlich nicht bei der Vermittlung der grundsätzlichen Demokratiefähigkeit. Und das sind aber Dinge, die wir seit 1984 gesehen haben. Dafür hat Ronald Reagan die Legislative den Abbau betrieben, um das Medienfairnessgesetz abzuschaffen. Also das ist die eine Sache. Wahrnehmung ist ganz klar ein Problem. Und Joe Biden hat es versucht, auf verschiedene Art und Weisen zu korrigieren. Sein Infrastrukturpaket hat er immer so vorgestellt, dass er mal einen Republikaner mitgenommen hat an den Brückenkopf quasi, wo er dann die rote Schleife zerschnitten hat. Und trotzdem scheint das nicht zu funktionieren. Und es sind einfach faktische Dinge. Amerikaner zahlen zum Beispiel für Lebensmittel im Supermarkt so viel wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das heißt, auch wenn die Inflation jetzt stark eingedämpft ist, auch wenn die Amerikaner Staatsanleihen rauspulvern, wie hast du nicht gesehen, in Anführungszeichen, eine unglaubliche Schuldenlücke klafft, um das ganze System zu stabilisieren, fällt den Leuten unterm Strich, das Gefühl, es ist alles teurer, es ist alles schwerer und alles wird schwieriger. Der amerikanische Traum, den sie noch bis 2008 geträumt haben, nämlich dass es ihren Kindern mal besser gehen würde, Haus, Auto, vieles natürlich auf Pump, das ist das amerikanische System, das geht nicht mehr. Das scheint auf mittelfristig, aber auch langfristig zerbrochen. Und dazu dann noch die anderen wirklich anspruchsvollen Themen in der Welt, die Rolle der USA in der Welt. Das ist schon ganz schön viel für einen amerikanischen Wähler.
Jetzt könnte man sagen, klar, es gibt so Lagen und da gibt es Regierungswechsel. Ne? Also ich finde, für mich ist so der sanfteste Maßstab dessen, wie Regierungswechsel zivilisiert ablaufen, die Aussage von Gerhard Schröder 98 mit Blick auf Helmut Kohl, wo er gesagt hat, wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen. Ne? Ich spiele mal ein, was Donald Trump gestern nach diesem Wahlsieg, dem Super Tuesday, gesagt hat, was sein politisches Programm ist.
So we're gonna take back our country. We're gonna make sure we are going to do it right. But we're going to win this election because we have no choice. If we lose the election, we're not going to have a country left.
Also, ne, dieses deutlich machen, es ist jetzt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann haben wir unser Land verloren und wir holen uns unser Land zurück. Wir kennen diesen Satz, das war das, was Alexander Gauland für die AfD gesagt hat 2017, als sie zum ersten Mal in den Bundestag kam. Und wo ja viel mehr drin steckt, also wo man eben sagt, es geht jetzt nicht darum, eine andere Politik zu machen, sondern im Prinzip ist das ja die Systemfrage, die da gestellt wird.
Das hat sich Herr Gauland vielleicht auch von Charles Lindbergh geliehen, der 1935 der erste Kandidat in den USA war, der die USA zumindest nah an den Faschismus gebracht hat. Und die USA hat es immer wieder geschafft, umzulenken, wegzulenken. Denn ich würde den Amerikanern unterstellen, ganz generell bis zu diesem Punkt oder vielleicht die Antrittsrede von Donald Trump 2016, in der es um das amerikanische Gemetzel ging, dass die Amerikaner sich aus diesen Visionen in der Regel haben rausziehen können, weil sie ein positives Menschenbild, ein positives Weltbild haben, auch wenn es immer wieder diese isolationistischen Schwingungen gegeben hat. Aber dass wir jetzt die Gefahr laufen, einen Donald Trump ins Weiße Haus zu spülen, der sehr viel gefährlicher wird, auch im Sinne des Verhältnisses mit Europa als 2016, weil das jetzt eine Präsidentschaft auf Ansage ist. Soll einen groß angelegten Bürokratieabbau geben im Sinne von Kontrollfunktionen in einer Demokratie. Sie hatten es eben von der zivilen Amtsübergabe. Das ist natürlich der friedlichen Amtsübergabe. Am 6. Januar haben wir schon gesehen, 2021, wie das verletzt worden ist. Dann haben wir eine neue Besetzung, eine Umbesetzung von vielen, vielen Gerichten und ein Umbau im Justizsystem. Das war das, was in der ersten Amtszeit passiert ist. Jetzt soll auch der oberste Gerichtshof natürlich weiter auf konservative Linie gebracht werden. Es gibt zwei Richter, die sind über 70. Die würde Donald Trump zum Rückzug, wie soll man sagen, zwingen. Und dann könnte man wieder zwei weitere konservative Richter auf Lebenszeit besetzen. Also dieser Umbau im System, und wir sehen, wenn der Systemumbau tief geht, das sehen wir in Polen, das ist gerade Donald Tusks großes Problem. Er kommt rein mit einer Koalition, einer breiten Koalition nach der PiS-Regierung. Herr Duda ist noch da und strukturell
als Präsident der PiS, ja.
Genau, und das strukturell zurückzudrehen, dass das eben nicht durch eine von einer Wahlperiode zur anderen Wahlperiode geht, weil gerade diese konservativen Rechts zum Teil eben auch wirklich faschistoid angelegten Parteien sich nun zusammenrotten, das wissen wir, auf der großen konservativen Conservative Political Action Committee Konferenz tritt Herr Orban regelmäßig auf. Also es werden Strategien unter rechten Parteien in Europa und in den USA ausgetauscht, um genau das zu tun, nämlich Raubbau am eigentlichen demokratischen System zu üben, der sich dann nicht mehr zurückdrängen lässt. Und ich glaube, das ist die fundamentale Gefahr, die wir erkennen müssen und denen wir zum Beispiel auch bei der Europawahl im Juni durch unsere Wählerstimmen entgegenstellen.
Wir sprechen auch gleich nochmal ausführlicher über Europa und was das, aber auch was es unabhängig davon für Europa eigentlich für Aufgaben gibt. Aber ich habe zu dieser Super-Tuesday-Thematik eigentlich noch eine abschließende Frage mit der Hoffnung, wie sagt man so schön, nicht mit der Bitte um eine kurze Antwort, aber mit der Hoffnung auf eine positive Antwort. Wir haben jetzt natürlich gerade so gesprochen, als sei das ein Weg, der fast unabdingbar ist. Also der in irgendeiner Form diesen Donald Trump da auch wieder am Ende im Weißen Haus sieht. Sehen Sie das so? Ist das komplett offen? Was und vor allem, was sind die Stellschrauben?
Ich glaube schon, dass es noch komplett offen ist. Der Super Tuesday ist für die Demokraten oder überhaupt für eine Partei, die den Incumbent, also den Amtsinhaber stellt, immer erst der Startschuss. Das heißt, die Demokraten werden jetzt besonders in den Swing States erstmal quasi die Wahlkampfbüros aufmachen. Allein in einem Swing State wie Wisconsin 30 Wahlkampfbüros. Für die geht es jetzt erst los. Und am Donnerstag, wenn der Präsident seine Rede an die Lage der Nation, über die Lage der Nation hält, werden wir meiner Meinung nach einen sehr kämpferischen Joe Biden erleben. Einen, der nochmal ganz klar macht, worum es hier geht, nämlich die Zukunft der Demokratie, der Systemintegrität und aber natürlich auch um das, was er geschafft hat für die Amerikaner. Und Joe Biden muss ins Land, er muss loslegen, er muss mit den Amerikanern reden, denn er verliert gerade bei den jungen Teilen seiner Koalition gerade Zustimmung. Das muss er kitten können. Und wenn er das schafft und wenn er Wahlmotivator in Chief werden kann, wie er es 2020 war, dann wird es zwar eine knappe Wahl, aber es ist immer noch eine für Joe Biden zu gewinnende Frage.
Aber wir gehen jetzt von Joe Biden aus, ne? Also nicht, dass Michelle Obama noch im letzten Moment
dran
muss.
Also Michelle Obama wird es auf keinen Fall. Da würde ich jetzt sofort den gesamten Inhalt meines Portemonnaies verwenden.
Ich schaue gleich mal rein.
Aber wer anders könnte schon noch, aber das ist dann eine andere strukturelle Frage bei den Demokraten.
Vielleicht nehmen wir uns die für später vor, weil es gibt natürlich in der Tat vor allem die Frage auch, die uns hier näher liegt, was das alles für Europa bedeutet.